Sie hören SBS German.
Der australische Psychologe Stephen Taylor hat kurz vor Beginn der Pandemie ein Buch veröffentlicht, das sich als geradezu visionär herausstellen sollte. Meine Kollegin Barbara Barkhausen hat sich angeschaut, wie die Realität sich im Buch wiederfindet und was uns vermutlich noch bevorsteht. Sie ist jetzt wieder bei mir auf der Videoschalte. Hallo Barbara.
Ja, hallo Trudi.
Ja, vorab mal, erzähl uns etwas mehr über dieses visionäre Buch.
Ja, dieses visionäre Buch, das heißt Die Pandemie als psychologische Herausforderung. Ist ein Buch des australischen Psychologen Stephen Taylor. Und es wurde wirklich zu einer Art Leitfaden der Pandemie. Und der Taylor hat das bizarrerweise einen Monat bevor Covid-19 sich in der chinesischen Stadt Wuhan ausbreitete, veröffentlicht. Ja. Also geradezu ein prophetisches Werk. Und in diesem Buch untersucht der Australier die psychologischen Folgen, also die der Krankheiten, wie aber auch jetzt der Restriktionen, die notwendig sind. Und seitdem wiederholt sich eben diese Geschichte scheinbar. Ja. Und irgendwo gibt es sicherlich auch Abweichungen, darüber können wir gleich sprechen. Aber alles in allem ist das wie so ein prophetisches Werk geworden.
Tja, also über Pandemie zu schreiben und was die bedeutet und dann passiert die Pandemie, da muss ich auch komisch fühlen. Ne? Erst hat sich dieser Stephen Taylor also schwer getan, für sein Buch einen Verlag zu finden, sagst du. Und jetzt ist es ein absoluter Bestseller, oder? Muss doch wohl sein, oder?
Ja, ja, das ist wirklich der Bestseller in der Pandemie geworden. Ich hatte mit dem Stephen Taylor einen Zoom-Call und hat er mir erzählt, wie er 2018 zum 100-jährigen Jubiläum der spanischen Grippe, da hat er etliche Interviews mit Medizinhistorikern, Virologen, Epidemiologen geführt, über also diese Möglichkeit von einer weiteren Pandemie. Und alle sagten, ja, das ist jetzt kein seltenes Ereignis, das passiert alle paar Jahre oder Jahrzehnte. Das hat ihn dann interessiert und je mehr er sich dann mit Pandemien befasste, desto mehr wurde ihm dann klar, dass das ja auch etliche psychologische Phänomene mit sich bringt. Und wie sehr das jetzt auch die Überzeugungen der Menschen beeinflusst, was sie tun oder nicht tun. Und die Anti-Lockdown-Proteste sind ein großartiges Beispiel dafür. Ja. Und Anfang 2019 hat er dann sein dann fertiges Buch an seinen Verleger geschickt, der auch seine ganzen anderen Bücher veröffentlicht hat. Und der meinte dann, ja, schon eine interessante Idee, aber das will doch niemand lesen. Ne? Und dann lehnte das Buch ab.
Ja, ja, wenn der gewusst hätte.
Ja. Und Stephen Taylor war ernsthaft niedergeschlagen, meinte er. Er war echt traurig drüber, weil er war sich so sicher, dass das ein wirklich wichtiges Thema ist. Ja.
Also der hat das abgelehnt, ne?
Der eigentliche Verleger hat das abgelehnt. Mhm. Ja. Dann hat er aber tatsächlich einen anderen Verlag gefunden und dann kam das Buch eben den Monat, bevor dieser Ausbruch in Wuhan war, raus.
Wow. Und inzwischen sind ja nur 19 Monate oder so vergangen, seitdem Covid-19 offiziell eine Pandemie ist. Wo sieht uns Taylor denn in Bezug auf sein Buch jetzt?
Ja, nun, dazu meint er, das kann man so genau nicht sagen, weil ja Menschen an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Stadien der Pandemie sind. Ne? Das haben wir ja hier in Australien auch. Wir sind ja selbst im Land in unterschiedlichen Stadien der Pandemie.
Ja, kannst du wohl sagen.
Allerdings. Ich meine, Pandemien sind chaotisch und die Erden enden auch nicht ordentlich. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, am 5. März ist dann jetzt die Pandemie zu Ende oder so. Ja? Aber im Allgemeinen erleben jetzt die Menschen in vielen Gesellschaften gerade eine Pandemie-Müdigkeit, so einen langsamen Burnout. Kann ich auch bei mir selber erkennen. Wir hatten natürlich auch einen langen Lockdown in Sydney, aber ich bin echt der Sache müde, muss ich gestehen. Also ich kann es selber an mir nachvollziehen. Und er meinte, viele Menschen sind reizbar, viele sind depressiv, viele sind auch ängstlich, ungeduldig. Kann ich auch bei mir alles nachvollziehen. Fragst du mal meine Familie.
Das können die meisten Hörer und Hörerinnen sich ja auch nachvollziehen.
Ähnlich. Und ich meine, mit dieser Pandemie-Müdigkeit geht einher, dass die Menschen sich weniger gut natürlich auch an soziale Distanzierung halten. Viele verstehen natürlich, Lockdown ist ein notwendiges Übel, aber das ist eben auch sehr ungesund für die geistige Gesundheit. Wir sind ja aus Natur aus soziale Wesen und ja, wenn man sich überlegt, wie lief das alles Anfang 2021, wurde vielen Leuten gesagt, ja, das ist das Ende der Pandemie in diesem Jahr. Aber irgendwo war es ja nicht das Ende der Pandemie. Und dann kam die Delta-Variante und es wird offensichtlich, dass uns diese ganze Geschichte noch deutlich länger verfolgen wird. Ja. Wir kamen also aus einem Lockdown raus und gingen in den nächsten Lockdown rein, unterschiedlich natürlich je nach Land. Aber für viele war das extrem frustrierend.
Ja, ist das denn jetzt neu oder wiederholt sich in dieser Pandemie die Geschichte der Pandemien der Menschheit? Was hat er denn festgestellt, dieser
Ja,
Steven
da sind
Taylor?
wahnsinnige Ähnlichkeiten. Also alle Phänomene, die wir jetzt während Covid-19 erlebt haben, die sind schon einmal aufgetreten. Der Anstieg der Angst, die Panikkäufe, zunehmende Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Das ist auch in der Vergangenheit alles schon mal passiert und ist praktisch ja bei jeder Pandemie, die jetzt auch der Steven Taylor untersucht hat, passiert. Und er meinte zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, das ist einfach so eine primitive Abwehrreaktion vieler Menschen, weil wir sind halt im Grunde tribalistische Kreaturen. Wir haben diese Wir-gegen-Sie-Mentalität. Und wenn wir mal zurückblicken, Anfang 2020 gab es einfach auch einen Anstieg des Rassismus, der von Leuten wie Donald Trump angeheizt wurde, natürlich auch, die ja das, der hat ja zum Beispiel das Coronavirus zwischenzeitlich auch als Wuhan-Grippe bezeichnet.
Ja,
Natürlich
man
nicht.
muss irgendwie andere schuldig machen für das Leiden, was man hat, ne? Ist komisch. Das ist
Ja.
anscheinend, wie er sagt, so eine menschliche Eigenart
Ja.
dann.
Ja, und das hat natürlich
Also,
alles nicht geholfen. Und ein
ne.
weiteres Phänomen, das es natürlich zuvor auch schon gab, das sind all diese Quacksalber. Schon wieder muss ich an Donald Trump denken, aber ja,
Ja, das ist ja auch schöne.
das Hydroxychloroquin, das Bandwurmheilmittel, all diese Sachen, ja, das ist ja alles nicht neu. Es gab schon Leute, die während der spanischen Grippe Peroxid tranken und dachten, nun, Peroxid, das tötet ja Keime auf den Tischplatten und Toiletten ab, vielleicht schützt es mich auch, wenn ich das trinke, ja.
Das hat Donald Trump doch auch angeboten, ne? Dass man irgend so ein Desinfektionsmittel trinkt.
Genau,
Was
das
eine dumme Idee.
genau, Bleichmittel und Händedesinfektionsmittel, keine gute Idee. Also das bringt dich dann eher um. Also in gewisser Weise sind die Menschen vorhersehbar und die wiederholen die Dinge, die die Menschen auch schon vor 100 Jahren getan haben.
Ja, interessant, dass wir so wenig dazugelernt haben eigentlich, ne?
Ne?
Aber gab es denn inzwischen auch irgendwelche Überraschungen, die Steven Taylor nicht vorhergesehen hat?
Ja, er hat schon mit Verschwörungstheorien oder mit diesen Anti-Bewegungen wie Anti-Masken oder Anti-Lockdown-Protesten gerechnet. Aber er war dann doch überrascht, wie prominent die geworden sind, meinte er. Also, meine Verschwörungstheoretiker gab es immer schon und viele der Verschwörungstheorien, die wurden auch aus vergangenen Pandemien recycelt. Aber im aktuellen Fall scheint es ihm schon, als wären die geradezu aus allen ihren Höhlen wieder rausgekrochen, meinte er. Und Grund ist natürlich, dass Leute wie Trump oder Bolsonaro in Brasilien politische Aufmerksamkeit bekommen haben, als sie dann Covid zum Beispiel nur als eine kleine Grippe bezeichnet haben. Und natürlich ist das auch die erste Pandemie im Zeitalter der sozialen Medien. Ja, und das erhöht natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der sich solche Informationen oder ja auch eher Fehlinformationen, muss man sagen, über den Planeten verbreiten.
Ja, das stimmt. Also die Informationen verbreiten sich schneller in unserer globalen Gesellschaft und auch die Viren verbreiten sich schneller. Das ist wahrscheinlich neu im Gegensatz zum Mittelalter und so weiter. Welche weiteren Parallelen und Unterschiede zur spanischen Grippe oder der Beulenpest im Mittelalter hat er festgestellt?
Ja, also wenn wir von diesen schweren Pandemien sprechen, deren Letalität höher ist als die der saisonalen Grippe, also wo mehr Menschen, deutlich mehr Menschen gestorben sind, wie eben die spanische Grippe 1918, die russische Grippe von 1889, die Beulenpest im Mittelalter, die gab es ja dann zu verschiedensten Stadien, oder sogar diese Pest von Athen 500 vor Christus, das war ja auch eine große Pandemie. Das sind alles Pandemien, die bei den Menschen extreme Reaktionen hervorgerufen haben. Und da gibt es eine Gruppe von Leuten, die sehr ängstlich werden. Und dann gibt es eben das andere Extrem, die denken, das Ganze ist ein Witz, man kann damit schon gut umgehen, solange man körperlich gesund ist.
Ja, hört
Oder
man ja ab und zu mal, ne? Ich werde nie krank, ich brauche keine Impfung.
ja, da kann man sich böse täuschen, ja.
Verrückt, ne?
Und eine andere Möglichkeit ist auch, dass in solchen Zeiten zum Beispiel Frömmigkeit, aber auch das Gegenteil, Gesetzlosigkeit, sich vermehren, ja. Und also diese extremen Bedrohungen für uns, die bringen eben alle Arten von unterschiedlichen Verhaltensweisen im Menschen hervor. Das Beste wie eben auch das Schlimmste.
Wie die Klopapiersaga, ne? Die sich ja gleich in mehreren Ländern abgespielt hat.
Ja, ich meine, es gab ja mehrere Wellen von Panikkäufen beim Toilettenpapier. Und ein Teil davon wird einfach durch die Erwartungen der Mitkäufer getrieben, ja. Ich meine, unabhängig davon, warum jetzt Toilettenpapier zu so einem begehrten Artikel mit Seltenheitswert wurde, sobald es eben diesen Titel verliehen bekommen hatte, blieb es eben dabei. Und Steven Teller meinte, dass wenn das jetzt nochmal irgendwie einen Lockdown geben würde, dann wäre wahrscheinlich wieder ein Panikkauf von Toilettenpapier. Ja? Also das würde wahrscheinlich, das ist einfach jetzt so drin in den Menschen, dass das begehrte Gut ist. Ja?
Ja, weil man das erwartet, dass das jetzt so berichtet wird, dann glaubt man, dass das stimmt, oder wie?
Richtig. Ja. Und was es eben wohl schlimmer gemacht hat, das hat mich überrascht. Das ist wirklich, da brauchte ich jetzt auch einen Psychologen, der mir das erklärt. Ja? Und es war wohl die Art und Weise, wie die Politiker damit umgegangen sind, meinte er. Weil die standen wohl vor der Fernsehkamera und sagten immer, keine Panik. Und was dann wohl bleibt, ist das Wort Panik. Ja? Und das ist ein psychologischer Effekt, das ist der Innuendo-Effekt. Und er hat mir dann ein anderes Beispiel gegeben und meinte so, wenn ich dir jetzt sage, John ist nicht schuldig, dann merkst du dir in deinem Kopf wohl John und schuldig.
Dann sollte man lieber sagen, John ist unschuldig.
Ja, nun, und Politiker, wenn die dann eben sagen, keine Panik wegen Klopapier, dann hören die Leute eben Panik um
Na, vielleicht hilft
Klopapier.
das
Ja.
Un dabei auch nicht.
Er meinte, dabei wäre die Lösung einfach gewesen, 3 Tage zu warten, bis der Supermarkt nicht mehr überfüllt ist und dann irgendwie einkaufen zu gehen, ja, und nicht alle auf einmal loszurennen, aber
Und
gut.
warum passiert das jetzt alles, Barbara?
Ja, nun. Stephen
Schwere
Taylor hat mir
Frage.
das folgendermaßen erklärt. Und das fand ich auch wieder ein ganz interessantes Phänomen ist. Wenn man eben so in einer Paniksituation ist und Angst hat, dann möchte man etwas tun. Ja? Niemand möchte dann rumsitzen und nichts tun,
Da
sondern
kommt
er möchte
runter.
was tun und damit hat er das Gefühl, ich habe es unter Kontrolle. Ja? Und ein anderes Beispiel außer diesen Panikkäufen ist eigentlich ein Konzept, das heißt Hygienetheater. Und ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich alle auf die Finger klopfen, also ich mir schon. Das ist dieser extreme Putz- und Desinfektionshype, den wir angefangen haben, um uns vor Covid zu schützen. Ja?
Ja, ich habe das nicht.
Also nicht, ich habe das leider schon. Also sicherlich ein gutes Beispiel
Ja, du bist eine
für
gute
den
Hausfrau,
Psychologen
Barbara.
hier. Aber ich kam dann heim vom Einkaufen und habe dann erstmal mal die Henkel von meinen Milchtüten desinfiziert und wo ich meine Sachen in der Küche abgestellt habe ich danach dann die Oberfläche desinfiziert. Und wenn ich das Handy mit meinem QR-Code eingescannt habe, dann habe ich meine Touchscreen danach desinfiziert. Ja.
Also war viel Arbeit.
Ja, alles viel Arbeit. Ja. Und Taylor meinte, das ist alles, was das einen nicht wirklich schützt. Das ist alles so eine Illusion der Kontrolle nur.
Ja, aber funktioniert halt, einem die Angst zu nehmen
Genau.
dann.
Und bei den Panikkäufen ist es auch nicht anders. Es ist einfach dieses Bedürfnis. Wir wollen was tun oder tun was. Ja.
Wie wird sich das nach Meinung des Psychologen in den kommenden Monaten denn noch weiterentwickeln? Hat er da irgendwas zu sagen gehabt?
Ja, also da hat er mir berichtet, dass er denkt, dass diese Unsicherheiten schon noch weitergehen werden. Und er denkt sich, je länger die sich hinziehen, desto mehr Proteste könnten unter Umständen auch passieren. Also die Leute werden wütender und frustrierender. Schlimm ist eigentlich, wenn wir denn die Pandemie nach wie vor irgendwo haben. Ja, also ich meine, gut, wir machen jetzt alle auf, aber wer weiß, wie es weitergeht in den nächsten Monaten. Ja. Und wenn dann noch was dazukommt, wie Buschfeuer oder Überschwemmungen oder sowas, ja, und wenn das dann nochmal den Stress der Menschen erhöht, ja, dann ist halt die Gefahr, dass wir noch mehr Reizbarkeit oder wirklich auch schlechtes Benehmen eben erleben könnten. Und seine größte Sorge ist im eigentlichen Moment, dass es so weitere Varianten geben könnte, wie die Delta-Variante, wo dann eben die derzeitigen Booster vielleicht nicht funktionieren, es neue Entwicklungen braucht, es dann doch wieder Verzögerungen gibt bei den Öffnungen oder so schlimmstenfalls das ein oder andere Land wieder in Lockdown zurückgehen muss. Ja. Weil ich meine, er hat auch gesagt, wenn wir das ganz logisch anschauen und uns zurücknehmen, ja, dann sagen, können wir das alle aussitzen. Wir können uns alle anpassen, wir können alle Wege finden, mit diesen Dingen umzugehen. Aber es ist eben alles, wenn wir uns wirklich emotional davon zurück oder rausnehmen, ja, weil auf emotionaler Ebene selber werden die Menschen halt immer erschöpfter und dann funktionieren also diese ganzen Ideen, die uns bisher geschützt haben, wie die soziale Distanzierung eben auch nicht mehr.
Ne? Ja, weil man einfach dann die Nase voll hat, ne? Und weil die Leute dann denken, so jetzt ist mir alles egal. Das ist wahrscheinlich das schlimmste Stadium, zu dem man dann kommen kann als Gesellschaft.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Und Gott sei Dank und toi, toi, toi ist das jetzt bei uns bisher nicht passiert mit Covid-19. Aber wenn wir mal zurückschauen in die Vergangenheit, bei der spanischen Grippe beispielsweise, da war das dann schon so schlimm, dass dann wirklich die Infrastruktur zusammengebrochen ist. Ja? Zum einen natürlich, weil so viele Menschen krank waren, aber zum anderen, weil eben alle dann nur noch ihr eigenes Ding auch gemacht haben. Ja? Da kam dann keine Müllabfuhr mehr, niemand hat die Leichen mehr begraben. Es gab dann wegen all der Todesfälle nicht mehr genug medizinisches Personal. Und je länger sich das dann eben alles hinzieht oder hingezogen hat in dem Fall, ebenso mehr ist eben das Gefüge der Gesellschaft dann zerrissen. Und dann wird es natürlich brenzlig, ja.
Ja, ja, brenzlig ist ja schon fast milder ausgedrückt. Das ist katastrophal eigentlich, ne? Könnte denn die Menschheit, wenn es jetzt so eine Entwicklung gäbe, ne, im schlimmsten Fall sich sogar selbst auslöschen durch dieses Benehmen? Könnte da irgendwie alles zusammenbrechen?
Nun, das glaubte Stephen Taylor nicht. Dazu hat er gemeint, dass die meisten Menschen sehr widerstandsfähig sind und sich erholen. Und ein Beweis ist einfach auch, wie wir frühere Pandemien überlebt haben. Ja, wir haben ja als Spezies 3 Jahrhunderte wiederkehrende Wollenpestwellen im mittelalterlichen Europa überlebt.
Ja, das hat mich auch immer gewundert, ne, dass das überstanden worden ist irgendwie. Ja.
Und er hat mir dann erzählt, er hatte einen mittelalterlichen Tagebucheintrag gelesen und hat mir dann geschildert, was da drin stand. Ja, das war so eine Beschreibung von einem Missionar im 17. Jahrhundert, der beschrieb, wie die Beulenpest in Bagdad ausgebrochen ist. Und dann beschrieb er, wie die Basare alle leer waren, alle Händler und Ärzte geflohen waren, es kein Wasser, kein Brot mehr gab und eben auch die Gesellschaft zusammengebrochen war. Und dann ist es aber ja trotzdem irgendwo weitergegangen. Es ist ja jetzt nicht so, dass in Bagdad keine Menschen mehr leben, ja. Und Stephen Taylor meinte, Menschen sind ähnlich wie Kakerlaken. Ne? Wir sind wirklich gut im Überleben und es wird letztendlich keine Seuche sein, die die Menschheit auslöscht, sondern wenn, dann eben die Menschheit selbst.
Ne? Ja, da steuern wir ja auch drauf hin, aber das ist ein anderes Thema. Glaubt Taylor denn, dass wir aus dem Erlebten lernen und damit besser auf die nächste Pandemie vorbereitet sein werden?
Nicht wirklich. Und ich meine, selbst ich muss ihm da recht geben, wenn wir uns die Pandemien aus den vorherigen Jahrhunderten anschauen und wie wir jetzt umgegangen sind mit der ganzen Sache, haben wir wirklich nicht so viel gelernt. Aber im Großen und Ganzen sind die Menschen halt auch gut darin, sich anzupassen, ja, und irgendwo dann eben weiterzumachen. Und auch wenn wir dazu neigen, kurzsichtig zu sein und uns auf das zu konzentrieren, was direkt vor uns liegt, ja, irgendwo überleben wir schon wieder. Aber lernen tun wir wohl nicht so viel draus, meinte er.
Naja, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Einsicht, dass wir halt zu kurzsichtig sind, um aus der Vergangenheit zu lernen, weil wir immer nur für unsere eigene Lebenslänge denken. Ne? Und ich glaube, das steht auch dahinter, dass wir mit dem Klimawandel nicht zurechtkommen. Dass das nicht bei uns irgendwie so integriert ist in unserer Psyche, dass wir über Generationen denken. Das ist traurig, ne? Wirklich traurig.
Es ist traurig und ist eigentlich auch ein Zeichen dafür, warum zum Beispiel Geschichte ein so wichtiges Fach ist, ja, weil es eben wichtig ist, dass wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Ja,
ja, damit wir in der Zukunft es besser machen können.
Ja.
Theoretisch wissen wir das alle, aber das ist ja das Problem, dass es immer nur Theorie ist, ne? Dass wir so aus dem eigenen Empfinden heraus gar nicht so weit denken.
Aber.
Ja, deprimierend, aber. Ich bin froh, dass du eine Ader hast.
Ich bin ein Licht am Ende des Tunnels. Ich
muss Gott sei Dank.
Und dieses Phänomen, dieses Licht am Ende des Tunnels, dieses Phänomen nennt man posttraumatisches Wachstum.
Ja, super.
Und das hat man in der Katastrophenforschung identifiziert. Und das passiert wohl, wenn man Stress oder ein Trauma durchmacht und sich nicht nur erholt, sondern tatsächlich als Mensch wächst, also wirklich ein besserer Mensch wird. Und das ist vielleicht nicht unbedingt möglich, wenn man selbst an Covid erkrankt war, wenn man schwer krank war. Aber wenn man jetzt Menschen befragt, die eben vielleicht so nur am Rande betroffen waren, die es nicht selbst hatten, ja, da stellt man wohl fest, also das hat Taylor wohl jetzt in ersten Umfragen festgestellt, dass 75% von diesen Menschen angeben, dass sie sich widerstandsfähiger fühlen, dass sie Freunde und Familie mehr schätzen, aber auch Altruismus in der Gesellschaft mehr schätzen. Und Einige Leute, die berichteten auch, dass sich ihre spirituellen Überzeugungen vertieft haben. Das haben wir ja schon mal kurz angedeutet. Und das heißt also, dass zumindest einige Menschen schon die Chance haben, jetzt stärker aus dieser Pandemie hervorzugehen. Und also ganz ähnlich, wie es in dem alten Sprichwort heißt, was dich nicht umbringt, macht dich stärker.
Ja, das und aber was mir auch aufgefallen ist persönlich, dass ich meine ganzen Nachbarn kennengelernt habe dadurch. Dadurch, dass keiner mehr so weit wegfahren konnte, haben wir uns dann miteinander besprochen, auf Distanz immer und so, aber dann auch letzte Woche zum Beispiel hier so eine Barbecue bei uns in der Reserve gemacht und die Leute, die habe ich nie so kennengelernt über 20 Jahre und jetzt kenne ich die alle und das war ein Side-Effekt von der Pandemie und das haben auch alle bestätigt. Das ist ein glücklicher Zusammenschluss gewesen, diese Nachbarn kennenzulernen. Und ich habe das auch von anderen gehört, dass die Communities, die Immediate Communities, irgendwie enger zusammenarbeiten und auch dann nach den anderen schauen. Und lass uns da doch mal einen positiven Endpunkt setzen. Das finde ich schön.
Also ist nicht nur Schreckliches rausgekommen aus der
Pandemie. Nicht nur schrecklich, genau. Vielen Dank, Barbara. Das war sehr interessant zu hören, wie sich das mit den Pandemien über Jahrhunderte immer wiederholt.
Nun, jetzt sind wir gewappnet für die nächste, aber die kommt hoffentlich erst in 100 Jahren.
Ja, da sind wir gar nicht mehr am Leben. Da können wir wieder diesen alten Kurzsichtigkeitsaspekt einbringen. Interessiert uns nicht. Danke, Barbara.
Danke dir.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.